Ein herzliches Willkommen hier aus dem Leaders Club, dem Podcast, wenn es um das Thema Mitarbeiterführung in Gastronomie und Hotellerie geht. Mein Name ist Stefan Endres und jede Woche begrüße ich einen Branchenprofi, der mit uns seine Erfahrungen zum Thema Mitarbeiterführung und Leadership für Gastronomie und Hotellerie teilen möchte und teilen wird. Und diese Woche freue ich mich ganz besonders aus dem Herzen der Kitzbüheler Alpen, die Christina Steindl begrüßen zu dürfen. Auf dich habe ich mich schon voll gefreut, Christina. Freue mich voll, dass es auch geklappt hat heute. Und ich übergebe dir auch sehr gerne schon das Wort an dich und würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst, uns ein bisschen was erzählst über dich, wer du bist, was du machst, wo du gerade bist. Freue mich voll auf dich.
Ja, grüß euch alle miteinander. Ich bin die Christina Steindl. Ich komme aus Kirchberg in Tirol. Bin 32 Jahre alt. Es schmerzt ein bisschen, aber ich kann es verkraften. Viele kennen mich, weil ich zweimal bei Junge Wilde mitgemacht habe. Einmal habe ich den dritten Platz gemacht im Jahr 2016 und 2018 den vierten Platz. Bei Koch des Jahres war ich 2016 auch mit dem Preis für den besten Hauptgang. Und genau, dann war ich 2018 nochmal bei The Taste und habe es dort bis zum Halbfinale geschafft, genau.
Okay, cool. Und du hast im Vorgespräch kurz erwähnt, dass du aus der Gastronomie selber kommst, oder glaube ich Hotellerie hast du gesagt. Und ja, dass du gerade den Traktorführerschein machst und morgen die Prüfung hast. Dafür mal toi, toi, toi. Wie genau, Hotel, wie war das nochmal schnell?
Also, mein Papa ist eigentlich mittellos quasi aus dem Zillertal nach Kirchberg gekommen, hat sich dort dann quasi die erste Anzahlung für ein Hotel erarbeitet, da dann eine Zeit lang gearbeitet und dann das Hotel gekauft, in dem ich auch quasi groß geworden bin, das Hotel Sonne in Kirchberg. Mittlerweile führt das Hotel mein kleiner Bruder, der Willi Steindl, übrigens ein Alpinist auch. Er war letztes Jahr auf dem Mount Everest und jetzt geht er dann bald auf den K2. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall die Geschichte mal zum Hotel. Kann man sich gerne mal anschauen, wie man möchte. Hotel Sonne in Kirchberg. Und wie du gesagt hast, einen Traktorführerschein mache ich morgen. Die theoretische Prüfung, weil hat auch wieder mein Hotel zum Tor. Mein Bruder ist ja dann oft auf dem Berg unterwegs und dann muss ich mit dem Müll fahren.
Immer diese Geschwister.
Ja, nein, es passt super. Und cool. Übrigens ist Stillstand Rückschritt. Also nur wenn man sich immer weiterbildet, kann man auch im Leben weiterkommen. Deshalb habe ich jetzt auch erst heuer den JAB-Kurs gemacht und die Prüfung dazu abgelegt. Ich bin einfach der Meinung, wenn ich mit Lebensmitteln, mit Fleisch und Wild arbeite, sollte ich auch wissen, was dahinter steckt. Aus dem Grund gehe ich auch ab und zu mal schlachten. Ich habe einfach viel mehr Bezug zu dem Fleisch und kann das mit mehr Respekt verarbeiten. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, Fleisch kann ich jetzt muss ich mich noch um Wild kümmern und den Jagdkurs auch gemacht. Okay. Ja. Und es steckt tatsächlich mehr dahinter, als man glaubt. Also es ist nicht nur, wir kommen jetzt Backtel auf da und anbraten und geht schon, sondern da steckt wirklich viel harte Arbeit dahinter. Und deshalb ist es auch wirklich ein bisschen schade, dass Wild, wenn man es direkt kauft beim Jäger, so vom Preis her gern gedrückt wird.
Ist recht günstig an und für sich. Also
wenn man es im Handel kauft, ist es relativ hochpreisig, aber über die Jäger wird halt mein Preis aber gefeilscht und irgendwie, seit ich weiß, was dahinter steckt, sehe ich das gar nicht mehr.
Und was war der Beweggrund, hierher zu kommen in den Podcast, wenn es ums Thema ja auch Mitarbeiterführung geht? Was ist deine Message da vielleicht oder dein Beweggrund gewesen?
Stefan, du hast mir ja geschrieben und ich habe mir das irgendwie durchgelesen und da gleich im Anschluss ein paar Gedanken von mir dazu geschickt. Und Mitarbeiterführung hat ja, oder Mitarbeiterführung speziell in der Gastro, hat ja relativ viel zum Tor mit erkenne ich, was ist das für ein Charakter, der mir gegenübersteht und mit, also so Employer Branding und Geschichten, die halt einfach aus dem Marketing auch kommen. Also das spielt schon sehr viel Rolle, finde ich, in dem Thema Mitarbeiter. Der Umgang, wir sind halt jetzt einfach im 21. Jahrhundert und nicht mehr im 20. Life-Work-Balance spielt eine große Rolle und deshalb habe ich gesagt, okay, wir reden da heute mal drüber.
Okay, cool. Ja, wie siehst du denn momentan die Lage? Also wenn du sagst, wir sind im 21. Jahrhundert, das betrifft auch das Thema Mitarbeiter natürlich. Wo siehst du da generell die Reise hin? Also ob jetzt in der Hotellerie, Gastronomie, wie siehst du das momentan?
Ja, es geht halt jetzt einfach mittlerweile einfach viel mehr aufs Menschliche hinaus, gell? Ich weiß das noch von früher, das habe ich auch noch erlebt. Da ist es halt darum gegangen, dass man arbeitet und seine Leistung bringt. Und was danach war, ist am Betrieb eigentlich relativ egal gewesen. Das ist auch schon mal gut und recht gewesen, wenn man mal einen 16-Stunden-Tag eingelegt hat. Und es lässt sich halt einfach keiner mehr gefallen. Und es ist auch nicht mehr meine Passion, muss ich sagen. Ich arbeite gern, ich sehe einen Auftrag in meiner Arbeit, aber ich lebe nicht um zum Arbeiten. Es ist nur die Arbeit. Mein Leben hängt nicht davon ab, ob ich halt 8 Stunden Arbeit und das für der oder für das gleiche 16 Stunden Arbeit. Mhm. Also das ist definitiv, glaube ich, ein Punkt, wo sich relativ viel in der Branche geändert hat. Und irgendwie ist es schwer nachvollziehbar, wie das früher funktioniert hat in dem Weg.
Diese Aufopferung für einen Betrieb oder das absolute, also das so weit hinaufzustellen, im persönlichen Ranking quasi, schwer vorzustellen.
Ich opfer mich schon auch gern auf für einen Betrieb, weil dadurch, dass ich aus einer Gastrofamilie komme, sehe ich das von einer ganz anderen Warte. Wenn ich irgendwo arbeite, dann arbeite ich für den Betrieb so, als wäre es mein eigener. Aber alles mit Maß und Ziel. Ich habe ein eigenes Leben. Ich zum Beispiel gehe recht gern wandern, das bringt mich runter, das mache ich gern und das will ich auch gern machen. Weil nur wenn ich als Führungsmitarbeiter erholt bin, meine Freizeit habe, meinen gesunden Schlaf habe, kann ich anständig mit den Mitarbeitern umgehen. Das ist ganz normal. Weil wenn ich selber überlastet bin, gebe ich das unweigerlich weiter. Und das habe ich gesehen, 7 Wochen durcharbeiten, tut am Betriebsklima nicht gut.
Das ist natürlich eine sehr interessante Perspektive. Hatte ich jetzt in den letzten Interviews so nicht. Also auch diese Perspektive darauf, dass mein persönliches Wohlbefinden oder wenn die Führungskraft quasi auch in der Kraft ist und nicht in Überlastung ist, dass das natürlich auch dann wieder den Mitarbeitern, Betriebsklima, den Qualität zugutekommt. Mega, mega, mega coole Einstellung dazu. Ja.
Also das ist ganz wichtig, weil ich merke das selber. Ich habe auch, im Winter ist bei uns einfach Hochsaison und ich habe da auch Zeiten gehabt, wo es halt einfach nicht gegangen ist, dass ich ins Frei gegangen bin und irgendwie ist dann Woche 6 ohne Frei und die Stimmung wird immer schlechter, unweigerlich bei mir selber. Da kann ich gar nichts machen. Das ist nicht Absicht, aber wenn man halt einfach null Zeit für sich selber hat, spiegelt sich das in der Arbeit dann auch wieder. Gell? Und dann reizen einen vielleicht Kleinigkeiten, wo man sonst sagt, ja, mei, ist halt so. Aber die reizen einen dann so stark, dass man vielleicht die Kontrolle über sein Gemütszustand und das dadurch erfolgte Handeln verliert. Und das sollte man nicht machen. Ich kann nur allen dazu raten, geht's ins Freie und nehmt euch die Zeit, euch zu erholen.
Und was bedeutet das für Betriebe selber? Also auch dieses Bewusstsein, Zeit zu brauchen für sich selber, ins Freie zu gehen quasi. Das klingt schon fast wie, wenn man nicht im Freien ist. Also quasi ich komme quasi Ausgang, so in die Richtung fast. Was bedeutet das für Betriebe? Müssen sich die Betriebe anpassen an so eine neue, an die neue Einstellung der Mitarbeiter? Wie müssten die damit umgehen?
Naja, wichtig ist auf jeden Fall, um solche Situationen zu vermeiden, dass ich einen gewissen Stock habe an Fachkräften. Weil nur wenn ich genügend Fachkräfte habe, um die Dienste abzudecken, kann ich auch mal meinen Küchenchef ins Freie schicken. Und es ist halt immer auch wirklich die Vorbildwirkung, nicht? Mir war es persönlich immer wichtig, dass zuerst meine Mitarbeiter freigehen können und sich erholen können. Und dann habe ich mich immer an letzte Stelle gestellt. Die haben das auch akzeptiert und respektiert, muss ich sagen. Also die haben vor allem mich als Frau respektiert, was ja gar nicht einmal so selbstverständlich ist. Aber im Grunde ist der falsche Weg. Bis zum Anschlag arbeiten, immer, wie oft hört man, mei, der Küchenchef hat schon wieder Burnout. Ja, ich verstehe das, das kommt nicht von irgendwo her. Und Erholung für Führungskräfte ist halt auch wichtig für die Stimmung in der Küche und für effizientes Arbeiten. Weil natürlich, wenn ich meine Work-Life-Balance halbwegs normal im Griff habe, bringe ich auch mehr Leistung in der Arbeit. Und das geht halt auch wirklich nur, wenn die Betriebe sicherstellen, dass genügend Fachkräfte da sind. Wobei, jetzt haben wir schon wieder ein Thema. Wo sind die Fachkräfte? Ich sehe das, es kommen fast keine Lehrlinge nach. Man hat vielleicht mit ein bisschen Glück einen Lehrling in einem Betrieb und im Sommer, wenn es ganz gut geht, ein, zwei Praktikanten. Ich rede jetzt von der Küche, gell? Und dann ist eh schon alles beieinander, aber in der Küche stehen vielleicht 10 oder 20 Köche drin und da kommt dann einer noch, das wird sich auf lang oder kurz nicht ausgehen. Und da glaube ich, ist ein großes Thema auch das mit am Wochenende arbeiten. Wobei am Wochenende arbeiten ist für mich eigentlich mehr ein Segen als ein Fluch. Weil wenn ich Skifahren gehen möchte, möchte ich eh unter der Woche gehen, weil am Wochenende einfach alles überlaufen ist. Am Bodensee Detto. Am Berg, wenn ich wandern gehen möchte, komplett das Gleiche. Und dann ist das Nächste, wenn ich einen Behördengang habe, dann kann ich den easy an meinen freien Tag machen, weil ich habe ja meistens unter der Woche frei. Also das mit am Wochenende nicht frei haben, das ist für mich eigentlich weniger Argument, nicht in die Gastro zu gehen, sondern ein Pluspunkt.
Und man hat dann ja auch so ein bisschen seine Freundeskreise in der Gastronomie auch, und dann kann man eh gemeinsam fortgehen, wenn es oder
Also,
wenn das fehlen sollte.
soweit
Oder kann man sogar fortgehen und am nächsten Tag arbeiten?
ja, natürlich. Also, wo ich jung war, wir haben nichts anderes gemacht. Dass da die Leistung natürlich nicht so toll war, möchte ich jetzt auch nicht bestreiten, nicht? Also, der Küchenchef aus meinem ersten Betrieb, den triff ich ab und zu auf Veranstaltungen nur und zu dem habe ich letztens eh gesagt: Du, Martin, wie hast du das nur ausgehalten mit mir? Ich war einfach ein Saufich, hat er gesagt, ja, irgendwann kommt jeder drauf. Ist halt so, wir waren alle nicht anders.
Ja, aber es ist gut, dass man draufkommt. Das ist, glaube ich, die wichtigste Message dahinter.
Ja.
Ja, gut. Aber Fachkräftemangel, du hast vorher was erwähnt im Vorgespräch bezüglich eines aktuellen Projektes, was du hast, Richtung Markenbotschafterin. Das
Ja,
dürfte
genau.
auch in diese Richtung ein bisschen was gehen, oder?
Ganz genau. Also, ich möchte eine kleine Anekdote dazu erzählen. Das war jetzt gerade vor ein paar Tagen. Ich helfe gerade in einem Fünf-Sterne-Betrieb bei mir in der Gegend aus. Und die haben am Donnerstag immer Schnitzeltag. Gut, das ist ein relativ großes Hotel. Jetzt habe ich da am Donnerstag am Abend 220 Schnitzel rausgeschupft in der Pfanne. So. Noch dreimal Schnitzel einlegen, kann man das Fett wechseln, weil sonst wird die Qualität wieder schlechter. Irgendwie 220 Schnitzel in, sage ich mal, 2,5 Stunden auszubacken, ist eine Challenge in der Pfanne, nicht? Wir rechnen mal mit 4 Minuten für eine Schnitzelpfanne, bis die fertig ist. Dann habe ich drei Schnitzel fertig. Ich habe drei Pfannen vor mir stehen gehabt, obwohl ich nur zwei Hände habe. Da ist der Beweis. Und gut, das Resultat war, nicht alle Schnitzel sind mir souffliert, normal. Ich habe mir die Hand verbrannt, war auch nicht nett. Und ich habe gestunken, als war ich aus einem Ölkanister ausgebrochen. So, ein Freund von mir, der Franz Josef, der war mit mir gemeinsam in der Staffel von The Taste 2018, der hat was ganz was Bäriges erfunden. Und zwar, eine Maschine zum Ausbacken von Schnitzeln. Man kann in 30 Sekunden 3 perfekt soufflierte Schnitzel ausbacken, die nur dazu nicht übergart sind, weil wenn wir ein Schnitzel 4 Minuten in der Pfanne drin haben, bei, ich sag, bei 150, 160 Grad, sind die einfach ums 15-fache übergart. Das ist so. Das Fleisch wird trocken und das Resultat ist das, was ich selber bei mir festgestellt habe. Ich habe Kalbschnitzel immer gehasst. Ich weiß nicht warum. Der Geschmack hat mir nicht gepasst. Jetzt probiere ich das Schnitzel aus der Maschine von Franz Josef und es schmeckt mir. Weil es saftig ist. Weil es schmeckt. Weil es nicht übergart ist. Und vor allem der positive Nebeneffekt, ich verbrenne meine Finger nicht und ich stinke nicht wie ein Berserker.
Okay. Das heißt, es gibt Innovationen, die das Arbeiten erleichtern.
Genau, und das ist ja das Nächste. Mit der Schnitzelgeschichte vergraule ich mir einfach auch Mitarbeiter, weil, wie ich gesagt habe, ich habe gestunken, ich habe mir die Hand verbrannt. Wer hat Lust auf sowas? Im Stress war ich ohne Ende. Wer hat Lust auf sowas? Und das hat eben der Franz Josef auch festgestellt, dass das ein Problem ist. Dem sind aus dem Grund sehr viele Köche gegangen. Die haben gekündigt bei ihm, weil sie gesagt haben, sie haben keinen Bock auf Schnitzel. Und er hat dann noch einen Weg gesucht, wie man das Schnitzel halt einfach an dressierten Affen übergeben kann. Also er sagt, wenn der Aff gut ausgebildet ist und man dem das einmal gesagt hat, wir reden von einem richtigen Affen, er ist der Meinung, das bringt sogar ein Affe zusammen, dann schafft er in 4 Minuten 20 Schnitzel auszubacken, ohne Probleme.
Wow, heftig. Ich hatte das erste Interview, das ich geführt habe für den Leaders Club, war mit dem Peter Löscher und der ist unter anderem Lehrlingsbeauftragter und der hat erzählt, oder dessen, der in der Großküche ist, ja, und der hat erzählt, dass die Führungskraft oder halt der Küchenchef ist auch für die, ja, für die Innovationen in der Küche mitverantwortlich. Also wenn es darum geht, Küchentechniken zu modernisieren, also nicht alles wie vor 50 Jahren zu machen, sage ich irgendwas, oder wie vor 100 Jahren, was ja auch noch immer gang und gäbe ist, sondern halt moderne Gerätschaften oder ob jetzt Kombidämpfer-Techniken anzuwenden, Cook and Chill, was auch immer, dass da auch die Führungskraft quasi der Leuchtturm in der Küche sein muss und das sagen muss, schon her, wir verwenden aus diesem und diesem Grund Geräte, die dann irgendwie ökonomischer sind, effizienter sind, die uns das Arbeiten erleichtern, wo wir besser arbeiten können. Siehst du das auch so? Dass der Küchenchef Innovationen auch in der Küche quasi promoten muss, also wirklich auch verkaufen muss innerhalb der Firma?
Ja, auf jeden Fall. Also das funktioniert ja gar nicht anders, weil warum sollte der Arbeitgeber, der wahrscheinlich nicht einmal viel Ahnung hat von den Abläufen in einer Küche, warum sollte der mir ein Gerät kaufen, ohne dass ich ihm das irgendwie schmackhaft mache und sage, hey, das brauche ich aus dem und dem und dem Grund. Natürlich muss ich als Küchenchef bei meinem Arbeitgeber auch eine Art Vertreter sein, weil woher soll der wissen, dass das notwendig ist und dass man das braucht, um effizienter zu arbeiten, um vielleicht, so wie beim Reindlinger von Franz Josef, ölsparender zu arbeiten, stromsparender, weil es ist auch ein Unterschied, habe ich das Gerät an einer Steckdosen angesteckt und fahre mit 3 Watt oder habe ich die Pfanne auf ein Induktionsherd stehe und fahre mit 19 Watt rein. Das ist alles ein Unterschied, gell? Und ich habe bei dem Gerät jetzt zum Beispiel auch das Schnitzel weg vom Herd, habe meine Platten da frei. Das muss ich halt alles wissen und verkaufen, nicht nur so funktioniert das. Und warum sollte mein Chef hergehen und sagen, da passt, 3.000 Euro kostet haben, kauft das Gerät, wenn er keinen Nutzen und keinen Mehrwert fürs Haus dahinter sieht.
Okay. Das heißt, da gibt es einen klugen Spruch, der heißt, quasi jedes Verkäufer den ganzen Tag über, in jeder Situation eigentlich verkaufen wir entweder unsere Ansicht der Dinge oder unsere Meinung oder halt auch die Wünsche innerhalb der Firma. Also eine gute Führungskraft, ein guter Küchenchef muss anscheinend nicht nur gut kochen können.
Ja.
Vieles wäre dazu gekommen.
Man muss irgendwo auch Psychologe sein und Vorgänge in den Kopf verstehen. Das zählt da alles dazu. Ich meine, ganz wichtig für die Personalakquise ist ein Employer Branding. Weil es gibt halt viele Betriebe, die Mitarbeiter suchen. Und warum soll ein Mitarbeiter gerade zu mir kommen? Ja, der hat mehrere Gründe. Wer sieht vielleicht, okay, da ist die Küchenchefin, die Christina Steindl, von der kann ich was lernen. Der sieht vielleicht, okay, da habe ich eine 5-Tage-Woche oder vielleicht sogar eine 4-Tage-Woche. In dem Betrieb werden mir Benefits anboten, ich kann da den Spa-Bereich nutzen oder vielleicht einen Tennisplatz oder habe da Freizeitangebote, die darüber hinausgehen, wie zum Beispiel, dass ich die Bergbahn. Entschuldigung. Mhm. Jetzt leid es.
Das Postband klingelt.
Ja, deshalb.
Alles schon gehabt. Ja. Trotzdem vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, auf jeden Fall, ja, dass du das alles.
Ja, ich weiß, Leute sind irgendwie alle verrückt mit Vollmond.
Ja, wir waren gerade bei Benefits.
Ja.
Genau, Employer Branding Benefits, warum Spa-Bereich, Tennisplatz, so in die Richtung, glaube ich.
Ja. Oder kann ich vielleicht darüber hinaus Angebote annehmen? Kriege ich Benefits bei der Bergbahn zum Beispiel oder kann ich den Badesee gratis nutzen? Gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die der Betrieb quasi mir zur Verfügung stellt, indem er mir da eine Jahreskarte zur Verfügung stellt? Haben die vielleicht sogar ein Auto, das ich mir ausleihen kann, um meine Freizeitplanung zu gestalten oder Vorradeln, dass ich mal eine Radtour machen kann? Ich glaube, dass das alles ganz viele Gründe sind, warum ein Mitarbeiter genau in das Haus geht. Und auch wichtig natürlich Personalunterkunft. Wie sind die ausgestattet? Sind die gut in Schuss auf dem neuesten Stand der technischen Dinge? Habe ich WLAN dort? Habe ich einen Fernseher dort? Das sind sicher alles Gründe, die einen Mitarbeiter bewegen, genau in dieses Haus zu gehen und vielleicht nicht ins andere. Und das Thema, okay, das ist ein 5-Sterne-Haus und das reicht quasi, um Mitarbeiter zu kriegen, das ist halt nicht mehr. Weil was bringen mir die 5 Sterne? Mhm. Ja. Mhm. Mir bringt vielleicht was, wenn als Koch, wenn ein Restaurant 4, 5 Hauben hat. Ja, da gehe ich hin wegen meinem Lebenslauf, da gehe ich hin wegen einem Zeugnis. Aber ein 5-Sterne-Hotel ist halt kein Anreiz mehr. Das war aber tatsächlich, ich kann mich erinnern, wo ich jünger war, war das ein Anreiz. Mhm. Aber wie gesagt, es ändert sehr viel. Mhm. Und es ist die Hardware, die für einen Mitarbeiter passen muss, aber halt auch irgendwie die Software. Weil nur wenn die Stimmung in der Abteilung passt, wird der auch gerne in die Arbeit gehen. Also man muss als Führungskraft die Leute irgendwo abholen. Und nur wenn man die in seinem Boot hat, werden die auch die Leistung bringen können, die man erwartet von einer.
Mhm. Cool, wow. Ja.
Schreien bringt nichts. Schreien bringt gar nichts mehr.
Ja, das Thema Schreien hatte ich im letzten Podcast. Der wird aber erst heute Montag, 12. Juni, ausgestrahlt. Von daher bist du schon die Zweite, die das erwähnt. Das Schreien blockiert das Denken. So in die Richtung ist das gegangen. Und genau, das heißt, der Faktor Mensch, absolut wichtig, also wenn es um Stimmung geht, dass die sich wohlfühlen. Wie sehr ist der Faktor Mensch da im Prinzip, wie sehr musst du auf den Faktor Mensch da eingehen als Führungskraft, damit tatsächlich auch die Leistung wirklich passt, damit auch was weitergeht?
Ja, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr, sehr wesentlicher Punkt, dass man auf den Faktor Mensch anständig eingeht, dass ich weiß, wer ist mir gegenüber, dass ich mich vielleicht auch über die Arbeit aussehe, in meine Kollegen einversetzen kann und mich interessiere für die, was haben die, was machen die gern und wo geht für die Reise hin, weil nur wenn die offen mit mir reden, weiß ich auch, wie ist meine Personalplanung in nächster Zeit zu handeln. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man als Führungsperson Folgendes weiß. Jetzt kommt's. Man kann nur das beeinflussen, was man selber macht. Alles, was jemand anderer macht, kann man nicht beeinflussen. Man kann vielleicht einen Weg vorgeben, aber ich habe nie in der Hand, wird das dann so gemacht. Das heißt, man muss sich immer von seinem besten Ich darstellen. Und das geht halt nur, wenn ich mit mir selber im Reinen bin. Und nur dann kann ich eine gute Führungsperson sein. Und das hat auch quasi den Nebeneffekt, wenn ich mich nicht über jede Kleinigkeit aufrege, weil ich ja jetzt weiß, ich kann es eh nicht beeinflussen, was ein anderer macht, wird auch die Stimmung besser. Weil dann brauche ich nicht schreien. Dann habe ich einfach viel mehr in der Hand, wenn ich selber die wichtige Sache weiß.
Mhm. Wow. Glaubst du, ist das, bist du, also oder kennst du das aus deinen vorherigen Betrieben oder von deinen anderen Chefleuten, dass es so gelebt wird in der Praxis oder hast du für dich selber da gesagt, okay, eigentlich möchte ich das vielleicht so nicht machen, sondern möchte das genau so machen, wie du es gerade gesagt hast. Also ist es gängige Praxis, mit sich im Reinen zu sein, nicht herumzuschreien, wenn man sich nicht auf sich selber konzentriert, sondern nur auf die Fehler der anderen schaut zum Beispiel. Ist das Praxis also, oder ist das außergewöhnlich, was du da sagst?
Ich kenne das von mir selber. Das war früher bei mir irgendwie verankert und drinnen. Ja, okay, der hat jetzt Scheiße gebaut, den muss ich jetzt aber eins mit dem Löffel drüber ziehen. Aber es ist Blödsinn. Ich meine, erstens einmal können jeden Fehler passieren, genauso mir. Ich kann auch mal vergessen, was zu bestellen. Ja, mei, dann habe ich es halt vergessen. Jetzt geht die Welt nicht unter. Ich muss mich nur darum kümmern, dass es dann auch wirklich da ist und passt nicht. Ich habe das irgendwann halt gemerkt, wenn man das nicht so betreibt, also wenn man wirklich wegen jedem kleinen Scheiß aus der Haut fährt, dann verliert man die Gunst von die Mitarbeiter und dann steht man irgendwann allein da und kämpft gegen Windmühlen und das macht überhaupt keinen Sinn. Weil die eine Küche funktioniert nur im Team. Es geht nicht anders.
Cool. Wow. Coole Ansage und finde ich cool, dass du da für dich selber einen Weg gefunden hast oder gab es da Vorbilder in dem Sinne, dass du dich da orientiert hast? Oder quasi selber, okay, reflektiert, na, so nicht, so schon?
Nein, man weiß ja das nicht, dass man auf einem falschen Weg ist. Das muss einem ja jemand sagen, weil man selber sieht es nicht. Da wird da kein Spiegel vorgehalten, der da sagt, ja, Christina, du machst das falsch. Nein, das muss da jemand sagen. Es ist leider so. Und bei mir war das die Alexandra. Mit der Alexandra habe ich beim Heinz Winkler gemeinsam gearbeitet. Sie war dann auch länger dort wie ich, hat so ihre Höhen und Tiefen der Karriere dort gehabt und wollte sie dann irgendwann selbstständig machen, worauf ihr Vater gesagt hat, ja, er finanziert das, aber sie muss jetzt ein halbes Jahr Pause machen. Sie das nochmal gut überlegen und sie soll sich bitte auf der Uni einschreiben, damit sie versichert ist in der Zeit. Die Alexandra hat dann Mathematik studiert, hat es dann auch fertig studiert, klar, ist komplett weggekommen von ihrer Restaurant-Idee und hat bei der Bank arbeiten angefangen. Bei der Bank ist sie dann relativ schnell mit dem Trading in Verbindung gekommen und da hat sie dann auch bald gemerkt, okay, nur wenn ich im Kopf nicht blockiert bin, kann ich so traden, wie es im Lehrbuch steht und wie es auch erfolgreich ist. Weil sobald ich mich von Gefühlen leiten lasse, haut das schon immer hin. Und dann war die bei mir auf Besuch und verzählt mir das und sagt mir genau den Satz, du kannst nur das beeinflussen, was du selber machst und nicht das, was andere tun. Und da hat sie bei mir ein Schalter umgelegt und seither befasse ich mich auch mit dem Thema Selbstentwicklung und ja, es gelingt nicht immer, dass ich mein bestes Ich bin, aber ich probiere es und wenn es einmal nicht gelingt, dann schaue ich, wie kann ich das besser umsetzen. Ich habe zum Beispiel gestern so eine Situation gehabt, ein Arbeitskollege von mir, dem sind 2, 3 Sachen nicht gelungen und dann hat der war nicht irgendwie, dass er umgeschrien hätte oder Sachen umgeschmissen hätte, aber man hat halt einfach gespürt, es passt einem was nicht. Und dann habe ich das irgendwie, die Emotion auf mich aufgenommen, ich weiß nicht warum, aber mir ist irgendwie dann eine Zeit lang schlecht gegangen und ich habe mir gedacht, warum fühle ich jetzt das? Ich habe das einfach nur, das hat von ihm so einmal auf mich übergeschwappt. Ich kann das gar nicht erklären, es klingt wahrscheinlich auch saudumm, aber ich sage es euch jetzt einfach, weil vielleicht können wir alle was daraus lernen. Ja, und ich habe dann gewusst, okay, ich muss das jetzt ablegen, weil es schadet meiner Arbeit und es schadet der Stimmung. Ja, und dann habe ich mich mal kurz fokussiert, hingestellt, durchgeschnauft und dann ist es ja schon wieder besser gegangen. Aber wie gesagt, die Emotionen, die negativen, schwappen auch gern auf andere Leute um. Und deshalb muss man halt gerade als Führungsperson ein Vorbild sein und solche negativen Emotionen nicht auf sich einwirken lassen.
Oh, cool. Und woran erkennst du, woran erkennst du als Führungskraft, als Küchenchefin, dass sich du hast einen guten Koch zum Beispiel bei dir in der Mannschaft, woran erkennst du, dass der sich dann oder der oder die sich eignet für eine zukünftige Führungsverantwortung? Also siehst du das oder spürst du das vielleicht, dem und dem oder der und der könnte ich da auch mehr Verantwortung zutrauen, beziehungsweise halt auch am Posten und so weiter. Also woran erkennst du das? Ein guter Koch, ja, aber vielleicht sogar mehr.
Naja, grundsätzlich ist es halt einmal so, nur wenn ich mich selber weiterbilde als Koch und mehr mechert und auch mehr Leistung bringe, bin ich geeignet für den Posten als Führungskraft, nicht? Es nutzt nichts, wenn ich meinen Job vielleicht auch gut gar nicht so schlecht mache oder gut mache, aber irgendwie auf der anderen Seite scherz mich da nicht. Ich gehe jeden Tag saufen und mei, bin ich halt einmal 5 Minuten spart. Also das hängt da viel mit Verlässlichkeit zusammen. Ist derjenige oder diejenige in meinen Augen geeignet für einen Postenchef zum Beispiel? Weil für gerade junge Köche, klar, ja, ich mache das ja gut und ich mache das eh selbstständig und warum bin ich jetzt da nicht Postenchef? Ja, das hängt halt auch gern damit zusammen, dass man zwar die Fähigkeiten hat, es aber dann im Endeffekt im letzten Moment an der Zuverlässigkeit scheitert. Und da muss ich mir halt auch selber bewusst sein, was will ich. Man sagt ja auch gern, man soll sich so kleiden wie das, was man sein möchte, nicht das, was man ist. Und dann muss ich halt auch im Vorrein schon die Leistung erbringen, damit mir jemand diese Aufgabe zutraut, ist ja klar. Weil ich kann jetzt nicht heute jemanden als Postenchef dann befördern, aus Sympathiegründen, und dann funktioniert das aber nicht, das selbstständige Arbeiten, das Schauen, dass ich mein Mise en place beieinander habe, vielleicht auch schauen, dass die Lebensmittel, die ich brauche, da sind, weil irgendwo muss ich den Küchenchef auch mal ein bisschen unterstützen, der ist ja nicht nur zur Deko da. Also für Mitarbeiter sehe ich ja gar nicht, was hinter dem Küchenchef nur alles steckt. Ich muss schauen, dass die Küche läuft, ich muss schauen, dass die Lebensmittel da sind, ich muss das Menü schreiben, ich muss einen Dienstplan schreiben, ich muss Warenwirtschaft machen, ich muss Warenkontrolle machen, dann muss ich vielleicht noch Materials Control irgendwie machen, indem ich kalkuliere. Also irgendwo, der Tag hat halt auch noch 24 Stunden, gell? Und weil sie halt glauben, ja, die Küchenchefs arbeiten ja eh nichts. Ja, nur weil ich nicht die ganze Zeit in der Küche drinstehe und mitproduziere, passt das nicht, dass ich nicht arbeite.
Da gibt es einen, absolut, es gibt ja, es gibt so vier Stufen der Entwicklung eines Mitarbeiters oder die vier Stufen des, ja, der Entwicklung als Führung, also als Fachkraft oder als Führungskraft in weiterer Folge. Und da gibt es halt am Anfang immer denjenigen, der Enthusiast ist. Das heißt, juhu, super, ich habe jetzt meinen neuen Job oder ich bin jetzt in der Küche da, ich hau voll rein und da werde ich jetzt voll Gas geben. Dann wird der zum desillusionierten Lerner, also kommt drauf, scheiße, okay, so einfach ist das gar nicht. Und der erste Glanz ist vorbei, okay, wie komme ich jetzt eigentlich weiter? Also muss ich was dazu lernen, damit ich quasi in der neuen Herausforderung auch damit umgehen kann. Und dann kommt halt die Stufe, wo der Mitarbeiter weiß, okay, so muss ich mit der neuen Arbeit umgehen. Das sind meine Aufgaben hier tatsächlich. Ich weiß es, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich schaffen werde. Und dann kommt quasi die letzte Stufe davon. Das ist immer der Mitarbeiter, der schon alles weiß. Also ich bin gelernter Koch oder ich bin Küchenmeister. Aber was, wie geht's weiter? Also quasi, was lerne ich, nachdem ich schon alles weiß, um diese Aufgabe zu erfüllen. Also das ist dieses Thema, ich bin schon Küchenchef oder ich bin schon Küchenmeister, aber was jetzt? Also was lernst du da danach, obwohl du schon eigentlich alles weißt? Das ist so die...
Ja, man weiß in mir alles. Also es ergeben sich ständig neue Techniken. Gerade in der Küche, ich kann so viel mit Aromen spülen, also wie soll ich da immer, ich kann da nie alles wissen. Wenn ich stirb, dann weiß ich immer noch nicht alles in der Küche. Das ist einfach so ein umfangreiches Gebiet und man lernt da nicht aus. Ich lerne ja von einem Lehrling genauso, weil der kommt vielleicht aus der Berufsschule zurück und sagt, boah, heute haben wir, keine Ahnung, die und die Suppeneinlage gemacht, wo ich mir denke, boah, ja, gute Idee, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, immer. Es schließt nicht aus, dass man nicht von einem Lehrling noch was lernen kann, nicht? Und das, ich habe mir das früher auch immer gedacht, mein Weg ist der einzige und nur das ist der richtige Weg, bis dann jemand kommt und sagt, da schau mal, mach das so und so, geht viel einfacher. Und dann, nur wenn ich offen für das bin, mache ich das dann auch so und tue mir leichter, ganz einfach. Und deshalb sage ich auch immer, das Ziel ist das Ziel und nicht der Weg. Wenn du meinst, du musst bei deinem Suppenansatz zuerst die Sellerie eingeben und dann erst die Zwiebeln, ja, dann tu das bitte, wenn es das gleiche Ergebnis ist. Viel Spaß, have fun und schönen Urlaub.
Das heißt, das war so das Thema Vision auch, oder? Wenn du ganz klar weißt, was du willst, wie du mit dem Gewand auch vorerzählt hast, also wenn man sich so kleidet, wie man eigentlich schon sein möchte, dann gibt es ja den anderen Orientierung, beziehungsweise auch die selber auch Orientierung oder Klarheit, wo ich hin möchte. Ja, klar.
Also es ist ganz, ganz wichtig. Ich kann nicht davon ausgehen, dass mir irgendjemand, nur weil er mich sympathisch findet oder was, einen höher gerankten Job gibt, weil das muss man sich immer arbeiten. Das ist im ganzen Leben so. Natürlich gibt es da so Eintagsfliegen auch, habe ich auch schon erlebt, die sich in irgendeinen Job eingeschlichen haben, die sie vielleicht im Vorstellungsgespräch gut verkauft haben. Und dann stellt sie irgendwie außer, ja, ist doch nicht das Wahre. Aber ich meine, das lässt sich ja Arbeitgeber auch nicht gefallen. Ich meine, die werden da ganz schnell eliminiert, nicht? Aber das ist halt dann auch diese berüchtigte Eintagsfliege. Und nur wenn ich nachhaltig, anständig und gut arbeite, werde ich meinen Job auch halten können.
Das heißt, da hat wieder die Gastronomie oder unser Bereich der Dienstleistung generell da schon eine gewisse Ehrlichkeit im Arbeiten, weil vielleicht in anderen Branchen könnte ich das wesentlich länger verstecken, dass ich irgendwie eine Flasche bin. Aber da, wo gerade der Küchenchef auch jeden Tag mitarbeiten muss oder der Serviceleiter jeden Tag mit dabei ist im Service, fällt das halt sehr schnell auf, wer fachlich gar keine Ahnung hat.
Ja, ich meine, das ist ja egal, in welcher Evolutionsstufe ich quasi gerade bin, es wird immer auffallen. Bin ich der Kommi und baue nur Blödsinn, dann wird das auffallen. Bin ich der Chef der Party und habe meinen Posten nicht im Griff, wird das auffallen. Bin ich der Küchenchef und nicht in der Lage, meine Arbeitsbeschreibung auszufüllen, wird das auffallen und dann habe ich aber keinen mehr hinter mir stehen. Und das erlebt man genauso als Chef de Party wie auch in einer höheren Position, weil sobald andere für mich einspringen müssen, damit mein Job da gemacht wird, bin ich der Buhmann, es ist so.
Okay, cool. Ich hatte nämlich die nächste Frage wäre gewesen, hast du gewisse Grundsätze, wie du führst? Und ich habe schon ein paar rausgehört auch, also so in die Richtung Vorbild sein, auch dazulernen, offen bleiben für Anregungen oder für Tipps. Was ist mir noch entgangen? Was wären noch so Prinzipien, die dir bei der Mitarbeiterführung wichtig sind?
Ja, jetzt muss ich mir kurz überlegen lassen, ich habe schon noch was. Okay, jetzt habe ich einen Faden verloren, Entschuldigung.
Okay. Na, passt schon. Ich habe auf jeden Fall eine große digitale Schere, mit der kann man alles bearbeiten. Also nach welchen Grundsätzen, die Frage ist quasi, hast du gewisse Grundsätze, nachdem du deine Mitarbeiter führst?
Ja, Grundsätze, nach denen ich die Mitarbeiter führe, habe ich. Und zwar, wie du schon gesagt hast, wichtig ist einfach die Vorbildfunktion, dass man einfühlsam ist und zuhört. Zuhören können auch die wenigsten. Um Probleme zu erkennen, muss ich zuhören. Dann ist ganz wichtig, die Leute fördern und fordern, weil sonst wird das Ganze ein bisschen zu monoton, man verliert bald einmal die Freude dran. Und man muss halt dem Mitarbeiter auch das geben, was er braucht. Ich habe das jetzt irgendwie gerade kürzlich einmal bei einem relativ jungen Mitarbeiter anwenden müssen. Er war sehr von sich selber überzeugt, was auch in Ordnung ist. Er hat nämlich auch oft einen guten Job gemacht. Und ich habe dem dann eine Arbeitsanweisung gegeben. Und er hat das gemacht, aber halt mit falschem Fleisch. Und das Fleisch hätte ich jetzt für den nächsten Tag gebraucht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, wie muss ich jetzt reagieren, damit er das versteht. Weil mit normal reden, ich meine, er war so von sich selber überzeugt, dass er halt einfach irgendwo, dass da eine Wand zugegangen ist und er aufgehört hat zum Herrn. Ja, jetzt habe ich dem halt einmal ein bisschen die härtere Hand zeigen müssen. Wie man früher gesagt hat, den brechen nicht. Aber er hat das in dem Moment leider gebraucht. Es hat mir selber weh dann im Herzen, dass ich jetzt mit dem einfach schärfer sein muss und dem seine Schranken aufweisen muss, weil er war dann schon auch irgendwo ein bisschen respektlos mir gegenüber gekommen und das kann ich nicht machen, weil der fängt bei mir an und irgendwann redet er so mit dem Hoteldirektor oder mit dem Eigentümer, das geht nicht. Dann habe ich den halt einmal kurz in den Mangel genommen. Der war dann auch das ganze Abendservice sauer auf mich, ist er in Ordnung, hat er recht dazu. Und dann habe ich mir gedacht, so was mache ich jetzt. Nach dem Abendservice sitze ich mir ins Büro rein, habe mir den kommen lassen und wollte ihm eigentlich erklären, was ich mit ihm gemacht habe, also psychologisch gesehen. Dann kommt er aber ins Büro rein und sagt zu mir, Christina, bevor du anfängst, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich war total perplex, weil eigentlich wollte ich mich entschuldigen. Aber irgendwie hat er das schon gemerkt, auch selber, dass er es braucht hat und dass er ihm das in seiner Entwicklung jetzt auch geholfen hat. Weil es gibt ja verschiedene Führungsstile, den Laissez-faire-Führungsstil zum Beispiel, wo man halt irgendwie gar keinen Einfluss nimmt. Dann den patriarchischen Führungsstil, wo man halt nur einen Weg kennt, aber meistens ist ganz recht, wenn man so eine Mischform anwendet und halt wirklich schaut, wer braucht zu welcher Zeit genau was. Weil es gibt Situationen, da braucht man halt einfach ein bisschen engeres Zügel als Mitarbeiter selber. Regeln sind auch sehr wichtig. Ich habe auch Regeln bei mir in der Küche, die beziehen sich aber eher auf Service. Regel Nummer 1 ist Ruhe am Pass, weil es macht mich einfach narrisch innerlich, wenn da die ganze Zeit quatscht wird und irgendwie sollst du dich konzentrieren und dann kannst du dich nicht konzentrieren. Das ist ganz eine wichtige Regel für mich. Und genauso habe ich Regeln in der Küche. Also sie müssen pünktlich sein. Sie müssen sauber anzogen sein. Sauberkeit am Arbeitsplatz. Regel Nummer 1. Ich habe Morbus Crohn. Also mein Immunsystem ist so stark, dass mein Darm auffrisst. Und durch das ist halt auch wichtig, dass nichts ist, was auf einem Brettl geschnitten worden ist, wo davor rohes Fleisch oder roher Fisch gelegen ist. Und so habe ich halt wirklich auch angefangen, den Mitarbeitern zu sagen, hey Freunde, ich habe die Krankheit, bitte schaut auf mich, schaut auf meine Gesundheit, weil sonst habe ich Gallinger Lebensmittelvergiftung und die steht ohne mich da. Können wir gern machen, aber wollen wir nicht. Und deshalb ist das ist mit ein Grund, weshalb für mich Sauberkeit so extrem wichtig ist. Weil es gibt auch immunsupposierte Gäste, die man hat. Und das ist das Um und Auf. Sauberkeit, Ordnung. Und auch nur wenn ich sauber und ordentlich arbeite, kann ich ein gutes Produkt erschaffen. Habe ich auch bei der Press gelernt vom Heinz Beck damals in der Folge. Und das ist wahr. Also wenn ich einen Saustall am Arbeitsplatz habe, habe ich auch einen Saustall bei mir im Kopf.
Ja. Voll.
Ja.
Das ist super, super, super bemerkt. Also ein super, also ist das super als Bemerkung nur, dass wirklich ein cooler Satz ist auch. Ein sauberer Arbeitsplatz zeugt davon, dass jemand sich da ordentliche Gedanken gemacht hat, wie er vielleicht morgen wieder herkommen wird und was er vielleicht übermorgen noch zu tun hat. Und vielleicht kommt noch jemand rein, der das auch noch sehen darf, den schönen Saustall oder auch nicht. Ich hatte ein Interview und da fand ich das Zitat super, nur an einem ordentlichen und auch einem gesunden Arbeitsplatz kann sich ein Team, kann sich ein Restaurant entwickeln. Also wenn man immer wieder mit den gleichen Problemen herumrennt eigentlich und die nicht in Ordnung bekommt, dann kann man sich nicht wirklich weiterentwickeln. Also Ordnung ist und Ordnung, Sauberkeit ist ja dafür auch da, dass Entwicklung möglich ist.
Ich arbeite aber halt auch nach dem Prinzip, gell? Weil wenn ich einen Tiefkühler aufrahme, dann ist der perfekt gestort, dann ist da jede Kiste angeschrieben, dann kann ich auch Inventur anständig machen, weil dann ziehe ich mir die Kisten nach der Reihe aus, stelle die auf die Waage, weiß, die rote Kiste hat 2 Kilo, ziehe ich die 2 Kilo ab und habe eine saubere, gute, richtige Inventur, wo ich mir dann meinen Wareneinsatz wieder sauber ausrechnen kann. Also die Ordnung, die muss sie durchziehen. Und ich kann da dann auch gerne, vielleicht kannst du es dann einblenden, ich schicke dir ein Foto, wie bei mir ein Tiefkühler ausschaut. Und das spiegelt mal auch wirklich wieder das, so wie ich arbeite, schaut mein mentaler Zustand aus.
Mhm. So cool. Mhm. Sehr cool, sehr cool. Christina, dann bringt mich das auch vielleicht zur Frage, trotz aller Ansprüche Richtung Gast, also wie es schmecken muss, wie es aussehen muss, wie es serviert wird, auch eben der starke Fokus auf den Gast, auf die Qualität, auf die Zutaten in der Küche und im Restaurant, wie sehr kann man da noch die Ansprüche der Mitarbeiter oder die Bedürfnisse der Mitarbeiter mit einfließen lassen. Also diese Diskrepanz zwischen, wir müssen nach außen hin Richtung Gast einfach perfekt funktionieren und dann gibt es Ansprüche von Mitarbeitern wie eben 4-Tage-Woche oder frei bekommen oder nicht mehr so schwer arbeiten wie früher. Wie schafft man da diesen Spagat zwischen diesen zwei Welten quasi, Mitarbeiter und Gast? Als Betrieb oder als Küchenchefin?
Also ich glaube, es ist ja wichtig, dass man Mitarbeiter kreativen Einfluss auf die Arbeit nicht mehr lassen kann. Ist das Deutsch? Egal. Du weißt, was ich meine.
Ja, voll.
Also gerade weil du auf die Produkte angesprochen hast, dann frage ich halt einmal die Runde, ist da irgendetwas, was ihr gern mal ausprobieren wollt? Ist da irgendein Produkt, mit dem ihr noch nicht gearbeitet habt? Und das kann man dann halt auch schön verpacken, wo ich einen Gast natürlich auch Freude mache, weil wenn ich jemandem eine Verantwortung gebe, vielleicht auch nur für diese kurze Zeit oder für das eine Gericht, oder vielleicht einmal einen Tag mache, wo ich Test Kitchen mache, wo jeder irgendwie 2, 3 Gerichte präsentieren soll, tue ich am Gast auch wieder was Gutes. Der hat vielleicht nicht mehr die gleiche Speisekarten, wenn er öfter kommt, der freut sich, weil es wieder mal was Neues gibt, weil er wieder mal andere Geschmäcker kennenlernt. Und der Mitarbeiter freut sich, weil vielleicht genau sein Gericht den Weg auf die Karten gefunden hat. Und klar, man feilt dann nur dran um und wichtig ist dann halt auch der Austausch mit der ganzen Crew, damit jeder mal probiert und jeder irgendwie seinen Senf dazu geben kann. Und so kann man halt dann auch wirklich tolle Sachen aus. Gell? Und das ist dann auch wieder dem Mitarbeiter gegenüber eine irrsinnige Wertschätzung. Und Wertschätzung ist für die auch eines von den wichtigsten Themen heute, was das belangt, dass ich halt auch Mitarbeiter kriege. Weil die sagen halt, Geld ist nur eine Zahl. Mir ist wichtig, dass ich Freizeit habe, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird, dass das einen Sinn macht, was ich mache. Dass irgendjemand eine Freude damit hat. Sicher ja auch so. Natürlich, aber es ist für mich auch viel entspannter, wenn ein Gast kommt und sagt, boah, das war so gewaltig, das war so gut und das will ich beim nächsten Mal wieder. Oder ich habe noch nie so ein gutes Schnitzel gegessen, ganz banal immer. Es sind halt Sachen, die einen selber auch motivieren und freuen. Das sehe ich bei mir auch.
Also auch das Feedback vom Gast stärker mit, vielleicht wirklich auch reinzuholen. Also ich habe immer wieder miterlebt, dass das Thema Reklamationen, Bewertungen durchaus wöchentlich auf dem Gesprächs quasi Plan ist bei Meetings. Kommt da das Wohl des Gastes oder wie soll ich sagen, das positive Feedback auch vor?
Also ja, tatsächlich positives Feedback gibt es auch, wobei ich ja irgendwie gelernt habe, dass der Gast halt lieber negative Sachen ins Internet schreibt als positive. Das heißt, ich muss einen Gast, der zufrieden ist, schon wirklich darauf hinweisen, wenn sie mit dem Abend heute zufrieden waren, wenn es einer geschmeckt hat, wenn der Service passt hat, würden Sie uns bitte eine Bewertung auf TripAdvisor oder abgeben? Der macht das nicht automatisch. Aber der Gast, der angefressen ist, macht das. Der schreibt sofort der Kritik. Und deshalb ist es halt auch immer so schwierig. Ja, okay, ich habe heute, keine Ahnung, 250 Gäste im Haus und die bleiben eine Woche und in der Woche habe ich eine Beschwerde. Ja. Dann ist das relativ zu sehen, weil dann hat es halt einen nicht passt nicht. Habe ich aber von den 250 gleich 50 Beschwerden, dann habe ich natürlich Handlungsbedarf nicht.
Ja. Ja.
Aber das ist halt auch etwas, was Eigentümer nicht so gern verstehen wollen, kommt mir manchmal vor, gerade die vom alten Schlag, da muss jeder Gast zufrieden sein. Und wenn einer schreibt, die Suppe war jetzt aber für meinen Geschmack ein bisschen zu würzig, ja, dann stellt man ja das ganze System in Frage. Und das finde ich auch der falsche Weg, weil ich kann natürlich auch meine Führungsposition irgendwie vergraulen, nicht? Indem ich immer wegen so Banalitäten angehe. Das ist ja das. Ich kann nichts ändern, was ein anderer macht. Ich kann nur das beeinflussen, was ich selber mache. Und das ist das ganz einfache Thema. Und gerade beim Gast ist ja das immer eine Summe an Erlebnissen, die ihn dazu bringt, dass er schlechte Bewertung schreibt. der Gast kommt zu uns nach Tirol, reist vielleicht aus Deutschland an, fährt auf der Autobahn von Kufstein bis Würgel schnell, weil er gerade von Deutschland kommt und da ist unbegrenztes Limit auf der Autobahn und checkt das nicht ganz, ja, dann halten die Polizei auf. Die Polizei ist vielleicht nicht so freundlich mit dem, jetzt ist er schon mal anpisst, der ist noch nicht einmal im Hotel und ist schlecht drauf. Dann ist vielleicht nur an zwei von vier Tagen das Wetter nicht so ganz bärig. Ja klar, der ist halt einfach angefressen und das ist aber nicht, weil es im Hotel nicht passt, sondern weil das eine Summe aus seinen Erlebnissen ist, die einfach das Gefühl in einem wecken und dann suche ich automatisch auch im Hotel noch Fehler oder im Restaurant oder wo auch immer. Und das ist auch der einzige Katalysator, den ich dann habe, weil ich kann jetzt nicht auf Google reinschreiben, dass die Polizei in Österreich so scheiße war. Aber über das Hotel oder das Restaurant konkret kann ich mich natürlich im Internet auslassen. Also das ist halt immer so, auch ein bisschen von den Emotionen vom Gast abhängig. Gell? Wie gesagt, wenn der schon mal schlecht gelaunt anreist, dann tue ich mir richtig, richtig schwer, dass ich den während seines Urlaubs wieder auf positive Gedanken bringe.
Das heißt, dass auch der Eigentümer oder die Führungskraft darüber steht, über eine Einzelmeinung und quasi auch sein Team abschirmt und sagt schon, okay, alles klar, sie waren unzufrieden mit uns oder mit der und der Leistung. Aber das ändert nichts an meiner eigenen Sichtweise auf meine Mitarbeiter. Also ich kann nicht bei jeder Reklamation, die zufällig kommt oder die einem nicht passt, deswegen meine Mannschaft oder die Abteilung nicht nur verantwortlich machen, sondern auch irgendwie runterputzen oder die fertig machen deswegen. Also das ist vielleicht auch so ein Anspruch des Mitarbeiters. Ich möchte gerne wertgeschätzt werden und ich möchte gerne in diesem Betrieb oder von meinem Chef auch beschützt werden in dem Sinn. Also nicht alles, was passiert, muss dann direkt quasi mir gehören als Fehler.
Ja, also ein Eigentümer oder Hoteldirektor oder Restaurantmanager sollte zu 100% hinter seinen Mitarbeitern stehen. Natürlich gibt es Situationen, wo man mal eingreifen muss, nicht? Aber im Zweifel immer für den Angeklagten. Also ganz eindeutig.
Cool.
Weil, wie gesagt, da gibt es so viele Einflüsse, die da dahinter stecken können. Vielleicht ist man ja wirklich gar nicht schuld. Vielleicht will der Gast ja wirklich nur sein Dampf und seinen Frust ablassen. Und das ist halt auch schwer zum Außerkatalysieren, weil das ist ja aus der Bewertung nicht außer. Ja, oft einmal bei den Fragebögen, ja, dann ist halt einmal alles scheiße, oder? Das ganze Hotel, und da weiß ich, okay, du bist einfach heute unzufrieden mit dir selber, ist in Ordnung. Aber wenn die, gerade bei den Fragebogengeschichten, wenn die überwiegend positiv ausgefüllt sind, dann sehe ich schon, passt. Der ist halt mit falschem Fuß aufgestanden, oder, mei, da haben wir einen Geschmack nicht getroffen, wie auch immer. Aber da muss man halt dann auch echt einmal drüber stehen, weil wenn das einer aus 250 ist oder wie auch immer, weil wir wissen ja jetzt, haben wir ja heute gelernt, positive Bewertungen werden weniger gern geschrieben wie negative. dann muss ich halt wirklich einmal als Eigentümer, als Chef, als Geschäftsführer mein Mann stehen können oder meine Frau und sagen, ja, passt, dann ist es halt so, wir machen unseren Job gut, wir leisten alle unsere beste Arbeit, wir sind alle unser bestes Ich und es ist halt jetzt einmal so, man kann nicht jedem recht machen.
Mega, 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 mega. Das beste Ich, das ist schon mal etwas, das schreibe ich mir auf. In meine Zitaten, in mein Zitatenheft. Mega cool, mega cool. Hey Christina, noch eine letzte Frage. Du bist noch, wir sind alle noch jung, ist eh ganz klar. Aber was würdest du den angehenden Führungskräften und Talenten in der Branche für ihren Karriereweg, für ihre weiteren Schritte gerne mitgeben?
Ja, hört einfach bitte auf euer Innerstes, wenn ihr merkt, hey, es wird mir zu viel, nehmt euch eine Auszeit, wirklich. Die geistige und körperliche Gesundheit sollte immer an höchster Stelle stehen. Seid euer bestes Ich, seid mit euch im Einklang und dann wird sich auch das mit der Arbeit und mit den Karrieresprüngen von selber regeln, weil man genau dann das repräsentiert, was man ja sein möchte.
Cool. Christina, vielen, vielen Dank für dieses unglaublich spannende Interview, für die vielen Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Und genau, dann sage ich auch Danke an unsere Zuseher und unsere Zuhörer im Podcast natürlich, dass sie auch diese Woche, diesen Montag mit dabei waren. Und genau, wenn du auch findest, dass noch mehr über das Thema Mitarbeiterführung in Gastronomie und Hotellerie gesprochen werden sollte, dann like auf dieses Video, auf diesen Podcast, beziehungsweise schick uns ein Herzchen, das machen meine Kinder so. Genau, und dann schreib mir in den Kommentaren mal hinein, was dir am Thema Mitarbeiterführung da besonders am Herzen liegt. Und genau, und dann auf jeden Fall, wenn du am Laufen bleiben möchtest, jede Woche, jeden Montag neuer Podcast, dann abonniere meinen Kanal, diesen Kanal, den Leaders Club, und folge mir auf jeden Fall für weitere Folgen und Impulse auch zum Thema Mitarbeiterführung und wie man sein bestes Ich erschaffen kann. Das nehme ich jetzt von der Christina. Christina, danke nochmal, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute und ciao und servus.
Danke für die Einladung.